Schönen guten Morgen. Heute ist Montag, der 3. Mai. Die Vision von dem griechischen Ziegenbock haben wir hinter uns. Auf zu neuen Ufern. Daniel 9, 1 bis 19. Aus der Basisbibel. Ich lese zunächst den ersten Vers. Es war im ersten Jahr, nachdem Darius König der Babylonier geworden war. Darius war ein Sohn des Xerxes und gehörte zum Volk der Meder. Ja, das kennen wir schon. Wieder beginnt der Verfasser damit, uns in ein geschichtliches Szenario einzuführen. Mittlerweile ahnen wir schon, dass es ihm nicht um eine exakte historische Einordnung geht. Für ihn sind alle Könige typisch tierhafte Herrscher. Einen Darius, König der Babylonier, den gab es meines Wissens nicht. Wen es gab? Einen persischen König, Darius oder Dareios. Er lebte von 549 bis 486 vor Christus. Er war aber kein Sohn des Xerxes. Vielmehr wurde Xerxes um 519 vor Christus als Sohn des Großkönigs Darius dem I. geboren. Ja, guter Erzähler, du lebst und schreibst wahrscheinlich im 2. Jahrhundert. Dir geht da einiges durcheinander. Das kenne ich gut. Ich bin da voll solidarisch mit dir. Und du darfst das so konstruieren, wie es dir gegeben ist. Von mir aus auch fiktiv. Darfst du. Die Frage lautet nämlich vielmehr, welche Botschaft willst du uns von Gott vermitteln? Und dazu lesen wir deine Erzählung. Und die ist heute eine besondere. Ich verrate nur so viel. Kein Traum, keine Vision. Vers 2. In seinem ersten Regierungsjahr erforschte ich, Daniel, die Schriften. Einst war ein Wort des Herrn zum Propheten Jeremia gekommen. Jerusalem soll 70 Jahre lang verwüstet sein. Ich versuchte herauszufinden, was es mit dieser Zahl auf sich hatte. Ich wandte mich an Gott, den Herrn, um zu beten und zu fasten. Ich fastete, zog ein Trauergewand an und streute Asche auf meinen Kopf. Daniel wird uns in dieser Erzählung als Bibelleser vorgestellt, vorbildhaft. Dem Beispiel sollen die Ersthörer und wir natürlich auch folgen. Alles klar. Ja, er liest nicht nur in den Schriften, er forscht in den Heiligen Schriften. Also ich sag mal, das ist mehr als lesen. Daniel investiert Zeit, Nachdenken, Arbeit, jawohl. Und Daniel findet eine Stelle im Prophetenbuch Jeremia. Da war von 70 Jahren die Rede. So lange sollte Jerusalem zerstört sein. Als Jude ist sich Daniel bewusst, Zahlen sind nie nur Zahlen. Was könnte die Zahl 70 bedeuten? Und warum wurde Jerusalem überhaupt zerstört? Und warum die Deportation? Das sind die Fragen der Ersthörer. Die will der Erzähler beantworten. Ja, okay, nochmal zur Zahl 70. Die steht tatsächlich im Buch Jeremia 25, 11 bis 12. Da heißt es, das ganze Land soll zur Trümmerstätte und zum Ort des Entsetzens werden. Und auch die nicht-jüdischen Nachbarvölker werden dem König von Babel 70 Jahre lang untertan sein. Wenn aber diese 70 Jahre vergangen sind, werde ich den König von Babel und sein Volk zur Verantwortung ziehen, wegen ihrer Verfehlung. So Gottes Spruch, das Land Chaldea, ich mache es für immer zur Wüste. Daniel gehört zu den Deportierten. Und die 70 Jahre beziehen sich auf die Zeit der babylonischen Verbannung. Ja, aber die rechnet man von 586 bis 538. Und das macht numerisch 48 Jahre. Deswegen spricht man von 50 Jahren, eine Generation. Das ist eine volle Zeitspanne. Eine vollständige Zeitspanne kann man mit 70 bezeichnen. Ja, man kann aber auch von 605 vor Christus ausgehen. Das war das Jahr, in dem der Daniel der ersten Erzählung, Kapitel 1, nach Babylonien verschleppt wurde. Und dann landet man bei knapp 70 Jahren. Kein Wunder also, dass die Zahl den Daniel unserer Geschichte interessiert. Wobei der Daniel unserer heutigen Geschichte, der soll ja in der Zeit von Darius und Xerxes leben, also im 5. Jahrhundert. Also egal, lassen wir das. Wir verlaufen uns nur in der Zeitgeschichte. Konzentrieren wir uns auf das, worauf sich der Erzähler konzentriert. Wende dich der Heiligen Schrift zu. Dort findest du Antworten auf deine Fragen. Ja, mehr noch. Wende dich Adonai zu. Finde über das Nachdenken, über die eigene Situation und deine Zeitgeschichte und über das Lesen der Propheten zu Adonai. Und so findest du den Weg ins Gebet. Und diesen Weg, den können wir auch heute gehen. Ja, dann heißt es, Daniel zog ein Trauergewand an und streute sich auch als Zeichen der Trauer Asche auf seinen Kopf. Jo, wir haben es heute nicht mehr so mit Ritualen, schon gar nicht mit Trauerritualen. Auch mit Formulierungen und Gesten in Sachen Trauer tun wir uns schwer. Schwarze Kleidung ist da auch kein Standard mehr. Dabei können Rituale gerade bei Trauer helfen. Rituale kann ich mir aneignen, wenn ich sie verstehe. Viele verstehen heute aber die Redewendung mein Beileid oder ähnliches nicht mehr. Das klingt irgendwie komisch, nicht authentisch. Für viele fühlt sich auch das Kondolieren am Grab nicht gut an. Wenn Rituale aufweichen, dann kann man sich selbst Worte, Gesten und Farben suchen, die zu einem passen oder zur Trauersituation. Ja, das hat auch Vorteile. Aber schlecht ist es, wenn die Rituale nicht mehr passen und man neue Worte und Gesten noch nicht gefunden hat und man deshalb nicht dabei sein will und Zeiten der Trauer und Personen, die traurig sind, lieber meidet. Daniel zeigt seine innere Betroffenheit gemäß seiner kulturellen Prägung. Wie drückst du Trauer aus? Gerade wenn du im Moment nicht traurig bist, ist das eine gute Situation, darüber einmal nachzudenken. Was sagst du einem trauernden Menschen? Oder drückst du dich lieber davor? Gut, und dann betet Daniel. Und bevor ich das lange Gebet lese, will ich schon mal was verraten. Das folgende Gebet ist getränkt von biblischen Anspielungen und Formulierungen. Das zeigt, dass Bibellesen auch das eigene Gebetsleben prägt. Das ist kein Erlernen der kanaanäischen Sprache, sondern das kann einen beleben. Es ist ein großes und langes Bußgebet. Vers 4. Ich betete zu meinem Gott, dem Herrn, bekannte meine Schuld und sagte, ach Herr, du großer und ehrfurchterregender Gott, du stehst zu deinem Bund und schenkst denen Gnade, die dich lieben und deine Weisungen einhalten. Wir haben Sünden begangen und Unrecht getan. Wir haben Schuld auf uns geladen und uns aufgelehnt. Von deinen Geboten und Vorschriften sind wir abgewichen. Auf deine Knechte, die Propheten, haben wir nicht gehört. Dabei haben sie in deinem Namen zu unseren Königen, Herrschern und Vorfahren geredet. Sie haben zum ganzen Volk des Landes gesprochen. Du bist gerecht, Herr, und wir müssen uns schämen. Das gilt für die Bewohner von Juda und Jerusalem und für ganz Israel. Du hast sie in nahe und ferne Länder zerstreut, weil sie dir untreu geworden sind. Ja, Herr, wir schämen uns, wir, unsere Könige, Herrscher und Vorfahren. Denn wir haben uns gegen dich gestellt. Der Herr, unser Gott, ist barmherzig und vergibt uns, obwohl wir uns gegen ihn aufgelehnt haben. Auf die Stimme des Herrn, unseres Gottes, haben wir nicht gehört. Wir haben seine Weisungen nicht befolgt, die er uns gegeben hat durch seine Knechte, die Propheten. Ganz Israel hat deine Weisung missachtet. Wir sind davon abgewichen und haben nicht auf deine Stimme gehört. Darum trifft uns jetzt der Fluch, den Gott einst mit einem Schwur angedroht hat, denn wir haben uns gegen Gott gestellt. Der Fluch steht geschrieben im Gesetzbuch des Mose, der ein Knecht Gottes war. Gott hat an seinen Worten festgehalten. Er hat sie gegen uns ausgesprochen und gegen die Männer, die über uns herrschen. Er hat großes Unheil über uns kommen lassen. Das, was jetzt in Jerusalem geschieht, hat es unter dem Himmel noch nie gegeben. Dieses ganze Unheil ist über uns gekommen, wie es im Gesetzbuch des Mose geschrieben steht. Wir haben es nicht geschafft, den Herrn, unseren Gott, zu beruhigen. Wir hätten uns von unserer Schuld abwenden und auf seine Wahrheit achten können. Daher sorgte der Herr für Unheil. Er hat es über uns kommen lassen. Denn der Herr, unser Gott, ist gerecht bei allem, was er tut. Wir aber haben nicht auf seine Stimme gehört. Der Daniel dieser Erzählung solidarisiert sich mit seinem Volk und bekennt die Schuld seines Volkes als seine Schuld. Wir haben Sünden begangen und Unrecht getan. Wir haben nicht auf die Propheten gehört. Die Eroberung von Israel und Juda und die damit zusammenhängende Deportation wird als Folge der eigenen bösen Taten erkannt. Adonai hat sein Volk zerstreut. Was für eine Einsicht! Die Folge: Scham. Wir schämen uns, denn wir haben uns gegen dich gestellt. Adonai hat an seinem Bund und an seinen Worten festgehalten. Er hat in der Tora davon gesprochen. Wenn wir seinen Weisungen nicht folgen, wenn wir den Weg des Segens verlassen und den Weg des Unheils und des Fluchs wählen, dann werden wir genau das erfahren. Und so geschah es. Die Ersthörer sollen mitbeten und zu dieser Einsicht kommen. Unsere bösen Taten haben böse Folgen nach sich gezogen. Die erleiden wir jetzt. Das können wir nicht Adonai vorwerfen. Nein, wir sind schuld. Daraus erwächst jetzt der Ruf nach Barmherzigkeit. Vers 15. Du, Herr, unser Gott, hast dein Volk mit starker Hand aus Ägypten geführt. Bis heute hast du dir damit einen Namen gemacht. Wir aber haben Sünden begangen. Wir haben Verbrechen verübt. Herr, du bist gerecht, darum sei nicht mehr zornig. Sei nicht mehr wütend auf deine Stadt, auf Jerusalem, deinen heiligen Berg. Wir haben Sünden begangen und unsere Väter haben Schuld auf sich geladen. So sind Jerusalem und dein Volk zum Gespött geworden für alle, die rings um uns wohnen. Und nun, unser Gott, hör das Gebet deines Knechtes und seine Bitte. Lass dein Angesicht leuchten über deinem Heiligtum, auch um deiner selbst willen. Herr, mein Gott, verschließe deine Ohren nicht, öffne deine Augen und sieh auf die Trümmer Jerusalems, sieh auf die Stadt, die dir gehört. Wir wenden uns mit unseren Bitten an dich, nicht weil wir gerecht gehandelt hätten, sondern im Vertrauen auf dein großes Erbarmen. Herr, hör hin. Herr, vergib. Hör aufmerksam zu, Herr, und handle. Zögere nicht, mein Gott, auch um deiner selbst willen, denn die Stadt und das Volk gehören doch dir. Daniel knüpft an die Urerfahrung des Volkes Gottes. Die Befreiung aus der Sklaverei. So wurden die hebräischen Sklaven zu einem Volk. So machte sich Adonai zu ihrem Gott. So hat sich ihr Gott investiert. Damit hat Adonai sich einen Namen gemacht. Steh zu deinem Namen. Lass dein Angesicht leuchten über deinem Heiligtum, auch um deiner selbst willen. Das ist der Ruf nach dem nahen, menschenfreundlichen Adonai. Schon oft habe ich's so erklärt, das leuchtende Angesicht Gottes ist sein uns freundlich anlächelndes Angesicht. Bei jeder Segnung wird genau das zugesprochen. Auffallend hier, Adonai soll sein zerstörtes Haus wieder freundlich ansehen. Jerusalem soll wieder freundlich angeschaut werden und mit der Stadt das ganze Volk. So geht der Gedankengang. Die Ersthörer und wir sollen dazu bewegt werden, so vor Adonai zu treten und zu beten. Wir setzen nicht auf unsere Gerechtigkeit, auf unsere richtigen Taten. Worauf sollten wir da setzen? Ehrlich. Wir setzen vielmehr auf seine Barmherzigkeit. Wir setzen darauf, dass er uns freundlich anlächelt. Haben wir nötig, denn heute ist Montag. Und dein Gott zwinkert dir aufmunternd zu. Damit kann die Woche beginnen. Shalom.